SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Bernd Lechler. 12.300 Menschen sind 2018 von Rumänien nach Baden-Württemberg eingewandert. Das ist die größte Gruppe von Einwanderern. Unser Studiogast heute ist aber schon viel länger hier. Laura Breiler-Popescu flüchtete 1990 als Jugendliche mit ihrer Familie aus Rumänien. Heute ist sie Juristin und Übersetzerin. Vor 6 Jahren hat sie die Rumänisch-Deutsche Vereinigung in Baden-Württemberg gegründet, die 800 Rumänen und Rumäninnen regelmäßig berät. Willkommen, Frau Breiler-Popescu.
Guten Abend, danke für die Einladung.
Da wir gerade in der Adventszeit sind, wird Weihnachten bei Ihnen in der Familie ganz anders begangen als traditionellerweise bei den Deutschen. Jetzt ist, glaube ich, Fastenzeit, ne?
Genau. Also zum einen die Fastenzeit, die wir griechisch-orthodox strikt einhalten, mehr oder weniger. Und zum zweiten feiern wir gar nicht Heiligabend, sondern erst am 25., den ersten Weihnachtstag. Das heißt, bis zum 24. wird noch rigoros gefastet.
Das heißt, Sie haben heute noch gar nichts zu sich genommen?
Ah doch, wir fasten nicht wie die Muslime, sondern wir essen nur nichts Tierisches in dieser Zeit, genau.
Ist es dann für Ihren Verein und die Berater eine ruhigere oder eher geschäftigere Zeit jetzt vor Weihnachten?
Eher eine geschäftigere.
Warum?
Eher eine geschäftigere. Diese besinnliche Adventszeit, wie ich sie hier kennengelernt habe in Deutschland, gibt es leider nicht sehr bei uns. Da wird kurz vor Jahresende noch schnell alles erledigt, alles in Ordnung gebracht. Und ich versuche in meiner Familie das zu kombinieren. Also ich schmücke auch schon jetzt. Das machen viele Rumänen nicht. Ich höre schon Weihnachtslieder. Das machen mittlerweile einige. Und ich versuche das auch so ein bisschen für die Kinder vor allem zu verbinden mit Plätzchen backen. Das gibt es bei uns nicht.
Aber in der Arbeit wird abgewickelt.
Ja, genau.
Sie selbst, Frau Popescu, sind 1990 nach Deutschland gekommen, mit 14. Warum damals?
Ich bin einfach meinen Eltern gefolgt. Mein Vater war zu keinem Zeitpunkt seines Lebens Parteimitglied und ist dann 1988 geflüchtet und hat versucht, uns, meine Schwester, meine Mutter und mich nach Deutschland zu holen. Und das hat dann nach der Revolution geklappt, 1990.
Und war dann gleich, ich glaube, Karlsruhe das Ziel?
Baden-Württemberg, da musste man damals angeben, wo man Bekannte hat. Mein Vater kannte jemanden in Stuttgart. Wir sind erst in Nürnberg, dann in Osterode am Harz gelandet für 3 Monate und dann in Karlsruhe.
Was haben Sie für Erinnerungen an diese Zeit?
Schöne und nicht so schöne. Also das war überhaupt nichts wie jetzt. Ich erinnere mich an Worte wie: Was suchst du hier, du Ausländer? An Schimpfworte, die ich gar nicht verstanden habe, weil ich ja gar kein Deutsch gesprochen habe. Ich konnte nur ja sagen. Aber ich muss sagen, ich habe recht schnell Anschluss gefunden. Meine damaligen Schulkameraden waren sehr nett. Sehr, sehr nett. Ich habe dann in einem Jahr schon Deutsch gelernt, mit Akzent. Aber ich habe es gelernt und ich war gleich auf dem Gymnasium, weil ich, es war klar, ich musste Abi machen. Also ohne Abi wäre es gar nicht denkbar gewesen, dass ich mein Leben starte. Das ist so.
Aber Sie haben ja trotzdem wahrscheinlich eine Haltung mitbekommen. Das heißt, am Anfang war so die Gesamtstimmung von Ihren Mitschülern, jetzt mal abgesehen, eher feindselig.
Eher.
Oder ablehnend.
Ablehnend, ja. Feindselig würde ich nicht sagen, aber man kannte es nicht. Ist ja das Unbekannte, ist ja erstmal, wird ja erstmal abgestoßen. Und ich war eine der 3 aus Rumänien stammenden Schüler auf dem Gymnasium. In Karlsruhe waren damals vielleicht, weiß ich nicht, das kann man vielleicht an einer Hand zählen, wie viele Kinder das waren, die auf Gymnasien waren. Sonst war ja immer Hauptschule, Realschule und dann Gymnasium. Deswegen war das ein bisschen komisch, dass jemand da war, der nicht Deutsch spricht, aber trotzdem mit einem in der Klasse ist. Und mein Glück war es, ich sage es immer wieder, dass die erste Arbeit eine Mathearbeit war. Und wir Rumänen sind ja sehr gut in Mathe und dadurch habe ich mir Respekt gewonnen durch die 1++, die ich damals bekommen habe.
Das mit dem Abitur, was Sie sagen, dass das so selbstverständlich war, haben das Ihre Eltern gesagt oder war das Ihr Ziel? Denn Sie mussten ja da wirklich ständig mehr powern als alle anderen erstmal, ohne
ja,
Sprache oder Nebensprache.
Beides. Also dadurch, dass es in Rumänien damals nichts gab, außer Lyzeum, also Gymnasium, Berufsschule, so wie hier, Berufsausbildung, das gab es nicht mehr. Das ist jetzt wieder in Kommen, war es klar, dass man Abi macht. Was soll man sonst machen? Also ohne Abi gibt es keine Zukunft.
Was hatten Sie denn für eine Vorstellung von Deutschland oder hatten Sie eine?
Ich wusste, dass die Milka-Schokolade aus Deutschland kommt. Ja, aber mehr, man kannte, ja gut, die Nazi-Zeit, das hat man in Geschichte gelernt, aber viel kannte ich nicht.
Aber Sie wussten, dass das inzwischen anders geworden
ist. Ja, natürlich, natürlich. In Geschichte sind wir auch gut.
Ja. Was war der größte oder ein besonderer Kulturschock?
Nutella. Nutella ist nach wie vor ein Schock für mich, jedes Mal, wenn ich ein Glas aufmache. Aber nein, die vielen Süßigkeiten. Also für jemanden, der mit 14 kommt und das alles so rationiert bekommt, klar, die Süßigkeiten, das waren erstmal ein Schock. Und dann muss ich auch sagen, was mich, nachdem ich Deutsch gelernt habe, positiv überrascht hat, war, dass diese Ablehnung, die ich in der Schule kennengelernt habe, dass die gar nicht der Allgemeinheit entsprochen hat. Also das war, ich bin dann, gut, nachdem ich auch Deutsch gelernt habe und verstanden habe, was man mir sagt, bin ich sehr freundlich empfangen worden. Vor allem, weil ich bemüht war, mich zu integrieren, und das haben ganz viele, nicht nur Deutsche, also mein ganzes Umfeld, sehr positiv aufgefasst.
Ich sagte schon, Rumänen und Rumäninnen sind aktuell, oder waren 2018, das sind die jüngsten Zahlen, die größte Zuwanderergruppe in Baden-Württemberg. Kommen die Menschen aus den gleichen Gründen wie Sie vor 30 Jahren?
Also ich musste damals kommen, wenn man mich fragt, warum. Ich bin einfach meiner Familie gefolgt. Mittlerweile, die meisten Rumänen, die ich kenne, kommen aus wirtschaftlichen Gründen. Leider kann man in Rumänien nicht das Geld verdienen, was man hier verdient. Und viele fragen sich auch aufgrund der politischen Situation, wie geht's weiter?
Ja, Rumänien ist ja überhaupt das EU-Land, aus dem die meisten Menschen weggehen.
Ja, leider.
Aktuell. Was läuft da schief?
Da läuft schief einfach, dass die Politik nichts tut für die Würde des Menschen, nichts tut für die Menschen im Allgemeinen. Da sind immer noch alte sozialistische Machten am Werken. Und ich hoffe, dass mit diesem neuen Präsidenten, der wiedergewählt wurde, mit dem deutschen Klaus Johannes, dass sich da endlich was ändert. Aber die Leute haben einfach die Nase voll, dass sich nichts tut. Und wenn man ein System kennenlernt, wie es in Deutschland ist oder wie es im Westen ist, wie viele sagen, dass einem einfach mit Respekt begegnet. Das ist das, was viele wollen, Respekt. Die Arbeit gewürdigt wissen, die Bemühungen gewürdigt wissen. Ja? Rumänen kommen hierher, um zu arbeiten, nicht um zu betteln, nicht um so irgendwas zu verlangen, was ihnen nicht zusteht. Sie kommen und tragen dazu bei, dass die deutsche Wirtschaft wächst. Und wenn sie das alles auch in Rumänien erleben würden, würden sie nicht mehr weggehen. Also ich finde es bedauerlich, gerade die Ärztezahl, die nach Deutschland kommt. Ich glaube, also jeder von uns ist schon mal von einem rumänischen Arzt behandelt worden, ob man es weiß oder nicht.
Ist ja auch für das Land ein Teufelskreis, ne?
Ja,
wenn da so gute Leute weggehen.
Genau, viele Leute weggehen. ITler, Bauarbeiter, also halb Deutschland ist von rumänischen Bauarbeitern gebaut. Krankenschwestern, ja, Reinigungskräfte, das sind alles fleißige Menschen, die ihren Beitrag dazu leisten und klar auch Geld nach Hause schicken. Auf der anderen Seite bauen sie Rumänien mit auf. Ja, die hoffen alle, dass sie eines Tages zurückgehen und renovieren ihre Häuser oder kaufen sich irgendwas oder bauen fertig und hoffen, dass sie eines Tages dann zurückgehen.
Und für diese Menschen haben Sie die rumänisch-deutsche Vereinigung Baden-Württemberg gegründet, 2013. Was gab damals den Anstoß?
Der Anstoß war ganz einfach, aus einem einfachen Grund gegeben. Ich war nach meinem Studium 2004, habe ich meine erste Tochter erwartet und bin meinem Mann nach Rumänien gefolgt. Und dort bin ich bis 2011 geblieben. Also es gab eine Pause in meine deutsche Vita. Und als ich zurückkam 2011, das war ein Kulturschock. Das war ein echter Kulturschock. Also ich bin konfrontiert worden mit Sachen, die ich gar nicht kannte.
Zum Beispiel?
Ich bin von hier weggegangen als Studentin, die von nichts wusste, integriert war, Freunde hatte. Und ich bin zurückgekommen mit Mann und zwei Kindern. Und musste dann auf einmal wegen Deutschkurs, Schulanmeldung, Papiere, alles Mögliche. Und zum Glück kannte ich das System. Und für mich war es einfach. Aber dann hat sich auch die Frage für mich gestellt, was machen die anderen, die Sprache nicht können, die nicht wissen, wohin, ja? Und durch meinen Beruf, durch die Übersetzertätigkeit, durch die juristische Beratung habe ich natürlich immer sehr viel Kontakt zu vielen Rumänen gehabt und habe versucht zu helfen, habe viel Ehrenamt geleistet, aber irgendwann mal was für mich auch zu viel gefragt zu werden. Ja, warum rufen Sie denn an? Wer sind Sie denn? Und dann habe ich überlegt, irgendwas muss ich machen, um das alles ein bisschen zu organisieren, was ich machen möchte und vielleicht mehr Leute zu gewinnen, damit wir mehr helfen können. Und dadurch ist die Idee des Vereins entstanden.
Wie groß ist der Verein, Frau Breiler-Popescu? Wie viele Mitglieder haben Sie? Wie viele Menschen arbeiten da aktiv?
Der Verein hat mittlerweile um die 50 Mitglieder, die nicht alle aktiv sind, leider. aktive Leute habe ich unterschiedlich, 10, 15, je nachdem, was wir machen. Aber ich habe ein kleines, aber feines Team, mit dem ich die Arbeit ausführen kann, die ich mir vornehme.
Wie sieht die Arbeit aus? Haben Sie eine regelmäßige Sprechstunde oder was bieten
genau,
Sie an?
Genau. Mir war wichtig, dass wir eine, das sind so Standardfloskeln, aber es ist so, dass wir eine Brücke bauen zwischen den deutschen Institutionen, Behörden und der rumänischen Minderheit in Karlsruhe zumindest, weil der Verein seinen Sitz in Karlsruhe hat. Mir war wichtig, dass wir sichtbar werden, dass man weiß, es gibt jemand, der sich um diese Minderheit kümmert. Und mir war auch wichtig, dass Rumänen wissen, es gibt jemand, der sich um sie kümmert. Weil ich festgestellt habe, das größte Manko ist der Informationsmangel. Viele, die zu uns kommen, sagen, oh, hätte ich es doch gewusst. Oder,
zum Beispiel was?
Zum Beispiel, hätte ich doch gewusst, ich kann mein Diplom anerkennen lassen. Hätte ich doch gewusst, dass mein Kind das und das machen kann. Hätte ich doch gewusst, dass dieser Arbeitsvertrag nicht in Ordnung war. Hätte ich doch gewusst, dass der Vermieter das nicht machen darf. Also das sind
Gesetze,
Situationen,
Bürokratie, Behörden,
alles, was mit dem täglichen Leben zusammenhängt. Und deshalb versuche ich, die Beratung, die wir anbieten, mittlerweile dreimal in der Woche, im IBZ, im Internationalen Begegnungszentrum in Karlsruhe, wo wir auch unseren festen Sitz seit Mai diesen Jahres haben. Da haben wir diese Beratungstätigkeit für Rumänen. Und wenn es ginge, könnten wir 8 Stunden am Tag, 5 Tage oder 6 die Woche das anbieten. Ja, weil der Zulauf sehr hoch ist. Wir arbeiten mittlerweile nur noch mit Termin. Und ich versuche das ein bisschen so zu koordinieren, dass wir durch Kooperationen mit der Stadt ein bisschen auch Finanzierung bekommen. Also wir sind in dem Projekt, das sich Kita-Lotsen nennt, mit der Stadt zusammen, mit dem Kinderbüro und helfen bei der Anmeldung. Und das bringt uns ein bisschen Einnahmen. Wir sind unterstützend auch in der Familienhilfe. Also wir haben ganz viele Familien aus sozial armen Verhältnissen, aber auch mit kranken Kindern, mit Behinderten, mit Arbeitslosen, häusliche Gewalt. Also die Palette ist sehr, sehr, sehr groß. Und ich merke jede Woche, wie alleingelassen sich diese Menschen fühlen. Zwar hat die Stadt und jede Stadt hat ihre Beratungsangebote, aber dadurch, dass es so viele sind, ist es natürlich für uns von Vorteil, dass wir muttersprachlich alles anbieten. Und deswegen kommen auch viele auch zu uns.
Sind das überwiegend Neuankömmlinge oder auch
Nein.
Rumänen, die schon lange
Nein.
hier sind?
Nein, es sind Neuankömmlinge, aber meistens sind es Rumänen, die, ich sage so, vielleicht 1-2 Jahre da sind, die versucht haben, Fuß zu fassen, so wie sie es konnten. Der Infomangel hat dazu geführt, dass sie einfach irgendeine Arbeit angenommen haben, irgendwo ihre Kinder eingesteckt haben in irgendeiner Schule, irgendeine Wohnung gemietet haben und jetzt wachen sie langsam auf, haben auch ein bisschen Deutsch gelernt und jetzt merken sie, aha, das ist aber doch nicht das, was ich eigentlich möchte. Und dann suchen sie Hilfe, suchen sie Unterstützung, um das besser zu machen.
Fällt Ihnen ganz konkret was ein? Also letzte Woche, wer war da, der Ihnen
Also letzte Woche hatte ich zum Beispiel eine Familie, die frisch umgezogen ist und einen Mietvertrag hatte, der gar kein Mietvertrag war. Also der Vermieter war gleichzeitig der Mieter. Die Miete sollte an den Mieter gezahlt werden. Da war nirgendwo der Vermieter zu sehen. Der Vertrag war nicht unterzeichnet. Und jetzt hat die Familie nach 2 Monaten gesagt, hoppsa, irgendwas stimmt nicht. Und das sind so Sachen. Ne?
Was konnten Sie tun?
Also ich habe mit der Vermieterin telefoniert. Ich habe ein bisschen Druck gemacht, habe ein Schreiben aufgesetzt, haben sie gebeten, dass sie den Vertrag nochmal aufstellt. Hat geklappt nach mehreren Anrufen. Und jetzt kann die Familie zum Beispiel die Elektrizität auf ihren Namen anmelden. Das konnten sie ja nicht, weil sie keinen gültigen Mietvertrag hatten. Und so Kleinigkeiten.
Gibt es denn, weil Sie auch vorher von Ihrer eigenen Ankunft hier erzählt haben, gibt es unter Deutschen typische Vorurteile gegenüber Rumänen, Klischees?
Puh, ich weiß es nicht. Also ich bin mehr Rumänin als Deutsche, aber ich denke, die gibt es ja, dass wir Sozialschmarotzer ist ja so ein Begriff. Bettler gibt es ja viele. Ja, ich denke, mit diesen Sachen haben wir zu kämpfen. Mein Wunsch ist es, dass man in ein paar Jahren, auch durch die Arbeit des Vereins, wenn man hört, dass jemand aus Rumänien kommt, dass man sagt, wow, wie toll. Und ich sage, echt? Also, dass sich diese Haltung ändert. Und wenn man Rumänen kennenlernt und sieht, wie gesagt, wie fleißig sie arbeiten und wie wunderbar sie sind, dann kann das nur so eine Reaktion geben, aber die gibt es leider noch nicht.
Und wie überall. Gut sie Mathe können. Das muss ich jetzt genau. Doch noch fragen, weil Sie das vorher gesagt haben. Warum, das ist ja wahrscheinlich genetisch, warum können die, ist es so in Rumänien üblich, dass man gut in Mathe ist?
Mathe ist ja ein Zeichen von, wenn man Mathe kann, ist man intelligent. Ja, und Rumänen wollen wahrscheinlich sehr, dass ihre Kinder intelligent sind. Deswegen wird Mathe und Logik sehr früh geübt. Also heute gibt es noch Nachhilfe in Mathe. Man muss gut in Mathe sein. Ich habe oft Diskussionen auch mit meinem Mann, der mit der deutschen Unterrichtsart nicht so zurechtkommt immer und sagt, du hast eine 3 in Mathe, das ist nicht gut. Und ich sage immer, doch, das ist gut. Sie denkt ja logisch, aber sie muss ja jetzt keine Formeln erfinden.
Und in Rumänien fängt man damit schon in der Kita an?
Ja, mehr oder weniger, ja. Mathe ist etwas, was jeder wissen muss, sonst ist er dumm.
In Deutschland denken, glaube ich, auch viele Rumänen, das sind vor allem Roma. Wobei die Roma ironischerweise auch in Rumänien vielfach nicht gemocht oder diskriminiert werden. Kommen auch Roma zu Ihnen in die Beratung?
Ja, ich habe eine Sensibilität für Roma. Ich weiß nicht wieso. Ich habe mich auch in Rumänien für sie eingesetzt. Ich finde ihre Traditionen, die sie ausleben und den Familienzusammenhalt sehr, sehr bemerkenswert bei Roma. Und klar haben wir auch viele Roma in der Beratung und es gibt auch sehr arme Prostituierte, also die Palette ist wirklich, wirklich sehr groß. Und mit den Roma kämpfe ich meistens, weil ich sie sehr mag und ich versuche sie auch zu verstehen. Und dann klappt es auch.
Eine andere Gruppe, die zu den Einwanderern aus Rumänien gehört, vor allem ab 1990, sind die Siebenbürger Sachsen, die eine deutschsprachige Minderheit in Rumänien waren und sind. Gilt für Sie auch, was wir hier besprechen?
Eigentlich nicht. Die Siebenbürger Sachsen sowie die Banater Schwaben, die sind hier endlich daheim. Also für sie ist es erstens die Sprache. Fast alle können Deutsch, wenn sie nach Deutschland kommen. Und die meisten haben auch schon Familie hier. Und das Allerwichtigste, sie haben die Mentalität. Dadurch, dass sie deutschstämmig sind, wissen sie ja, dass es mehr Ordnung gibt hier als in Rumänien, dass es mehr Regeln gibt und für sie ist es leichter, sich anzupassen. Ja. Aber natürlich darf man nicht vergessen, egal ob Siebenbürger Sachsen oder nicht, Rumänien hat auch einen deutschen Hintergrund. Also man kennt ja auch die Familie oder vielleicht auch nicht der Hohenzollern Sigmaringen, die ja auch hier aus Baden-Württemberg stammen und der Karol I., der war ja der erste rumänische König. Die Monarchie ging ja bis 1947 in Rumänien. Deswegen sage ich ja, wir sind eigentlich schon unauffällig als Minderheit.
Aber was Sie gerade jetzt sagten über die Siebenbürger Sachsen, entnehme ich dem, dass es für Sie damals nicht so leicht war, zu akzeptieren, dass die Deutschen so viele Regeln haben?
Ist es heute noch nicht. Also es ist heute noch schwierig, diese Regeln zu akzeptieren.
Auf welche stoßen Sie, wo Sie stutzen?
Ich würde jetzt mal sagen, das aller Schwierigste für viele Rumänen ist es, leise zu sein. Das ist für jemanden, der so gern feiert wie wir, manchmal sehr schwierig, gerade wenn man viele Nachbarn hat. Ja.
Das passt wunderbar zu der Musik, die wir jetzt spielen, die Sie empfohlen haben von Chantel, alias Stefan Hantel. Der ist zwar gebürtiger Mannheimer, aber seine Großeltern kommen aus der Bukowina. Und deren Enkel ist nun für seinen Balkan-Pop berühmt, zu dem man sehr gut feiern und tanzen kann. Haben Sie das nur wegen der Rumänien-Thematik ausgewählt oder ist das jetzt Ihre Musik?
Ich habe den mal live erlebt vor 2 Jahren im Tollhaus in Karlsruhe und ich fand ihn super. Davor kannte ich ihn nicht und war überrascht, wie gute Stimmung er machen kann. Also richtig rumänische Stimmung. She's out and only, and that is all. She's out and only, and that is all. When men meet her, they're bound to fall. Until a mommy doesn't sleep a lot. She's out and only, and that is all. She's out and only, and that is all. When men meet her, they're bound to fall. Until a mommy doesn't sleep a lot.
Balkanpop von Chantel in SWR 2 Tandem, heute mit Laura Breiler-Popescu, vor knapp 30 Jahren aus Rumänien nach Deutschland eingewandert. Und mit der rumänisch-deutschen Vereinigung in Baden-Württemberg engagiert sie sich für ihre hier lebenden Landsleute. Wir hatten es eingangs schon kurz von Weihnachten und Advent. Ist das jetzt eine Zeit im Jahr, in der hier die rumänischen Traditionen dann besonders hochgehalten werden?
Ja, doch. Also für jemand wie uns, also wie meine Familie Und auch viele anderen Rumänen, die ich kenne, klar, die Weihnachtslieder werden ganz intensiv gehört. Ich habe heute Morgen auch schon mit meiner Schwiegermutter geplant, was gibt es zu essen, wo kaufe ich es ein. Also das wird die Vorfreude schon sehr groß. Natürlich auch durch die Fastenzeit. Man überlegt, was esse ich Gutes dann an Weihnachten, weil der Hunger wächst. Und ja, klar, die Kinder freuen sich auch alle auf den Weihnachtsbaum. Den gibt es ja erst auch am 25., wenn man brav war.
Wenn man brav war?
Ja, nur dann.
Aber es passiert nicht wirklich, dass es keinen gibt, oder?
Nee, eigentlich nicht. Also einer aus der Familie war mindestens brav. Ja, ja, dann gibt's den schon.
Wie sonst noch bringen Sie zu Hause deutsche und rumänische Kultur zusammen?
Deutsche Kultur versuche ich hauptsächlich durchs Essen wortwörtlich auf den Tisch zu bringen. Ich mag die deutsche Küche und durch die Musik auch, die deutsche Musik. Meine Töchter, klar, hören auch deutsche Musik.
Hip-Hop?
Nein, nicht Hip-Hop, nein, nein. Max Forster und sowas, ja, ja. Lena und was weiß ich was noch, ich kenne mich da nicht so aus mittlerweile. Und die rumänische, klar, durch ganz viel Tradition, was auch viel mit dem Christentum zu tun hat. Also wir halten alle Feiertage, alle griechisch-orthodoxen Feiertage ein und versuchen auch jeden Sonntag in die Kirche zu gehen und das ein bisschen so zu leben, weil das verbindet nochmal mit der Community.
Sie haben zwei Kinder, die schon groß sind und einen kleinen Nachzügler.
Genau.
Gehen Sie bei dem dritten, bei dem jüngsten anders mit dem Thema um? Hat sich da was verändert im Vergleich zum Anfang?
Ja, die dritte wächst rumänisch auf. Also irgendwie bei ihr habe ich gar keine Zeit jetzt gehabt, durch die Vereinsarbeit was Deutsches in Anführungsstrichen zu vermitteln. Ich denke, das kommt, sobald sie in den Kindergarten kommt, aber sie war von Anfang an, also schon in meinem Bauch, war sie in der Vereinsarbeit mit involviert. Und bei den ersten Veranstaltungen, da war sie ein paar Monate alt, da war sie immer auf dem Arm. Also sie hat eigentlich viel, viel, viel Rumänisches miterlebt.
Eine rumänische Freundin von mir, die auch so gut in Mathe war oder ist, die wollte ihren Sohn wenigstens ein Stück weit zweisprachig aufwachsen lassen und sprach zu Hause möglichst viel Rumänisch mit ihm, als er noch ganz klein war. Aber sie hat es dann, glaube ich, irgendwann aufgegeben, weil das ohne rumänisches Umfeld einfach nicht richtig funktionierte. Wie war das bei Ihnen?
Ich spreche perfekt Rumänisch und meine Kinder auch. Die müssen jede Ferien mindestens ein rumänisches Buch lesen. Da bestehe ich drauf und sie hören auch ganz viel rumänische Musik. Einmal im Jahr gibt es einen Urlaub in Rumänien mindestens. Also mir ist es schon wichtig, dass sie die Wurzeln kennen, damit sie sich entfalten können. Das ist auch etwas, was viele, nicht nur Rumänen, viele Migranten meiner Ansicht nach falsch machen, dass sie aufgrund ihres Versuchs, sich zu integrieren, ihre Wurzeln ein bisschen vernachlässigen und irgendwann mal trifft sie doch und oh Gott, ich esse jetzt doch gern das oder ich würde das doch gern machen und versuchen das dann zu verbinden und dann klappt es nicht. Also ich kenne auch viele, die lassen ihre Kinder Deutsch sprechen, auch wenn sie es nicht tun als Eltern und dann gibt es so einen Mischmasch, der zu nichts mehr führt. Die Kinder sagen, ja, aber ich will am 24. zum Beispiel Weihnachten feiern. Und ich muss sagen, okay, dann machen wir es. Dabei würde ich gerne aber am 25. erst feiern, ja.
Und worin besteht der Verlust?
Die Identität geht verloren. Die Identität, ganz einfach. Also wenn man nicht weiß, wer man ist, dann kann man auch nicht vorwärts kommen.
Aber man ist ja in Deutschland aufgewachsen, auch jemand.
Ja, natürlich. Aber diese Familien, von denen wir sprechen, inklusive meine, dadurch, dass sie sehr rumänisch leben zu Hause, viele leben, sprechen rumänisch, sehen rumänisches Fernsehen, kochen rumänisch, machen viel auf, haben ein Umfeld, das aus Rumänen besteht. Die kann man nicht sagen, dass sie jetzt hier aufgewachsen sind und nichts mehr mit Rumänien zu tun haben. Also es ist wichtig zu wissen, wo komme ich her, was habe ich zu Hause, auch vieles mitzunehmen, aber versuchen, das zu verbinden, nicht wegzugeben. Das machen ja viele. Die lassen das einfach sausen, was sie von zu Hause kennen, von Rumänien, weil sie denken, wenn ich das Deutsche an mich nehme oder ranlasse, dann wird es besser, dann bin ich integriert. Also ich sage immer, ich bleibe hier immer die Rumänin, egal wie gut ich Deutsch spreche, und in Rumänien bleibe ich immer die Deutsche, egal was ich mache. Und damit muss man leben.
Wie ist das bei Ihren zwei größeren Kindern? Wie alt sind die?
15 und 9.
Wie viel Interesse an Rumänien und Zugehörigkeitsgefühl haben die? Oder wie äußert sich das, wenn?
Viel, viel. Also sie fühlen sich schon sehr rumänisch, hören auch rumänische Musik und sind froh jedes Jahr, wenn sie nach Rumänien fahren. Da haben wir ganz viel Familie von meinem Mann, fast seine ganze Familie lebt dort. Und auch wenn es anfangs, als sie gewachsen sind, die zwei Mädels, und Deutsch gelernt haben und versucht haben, sich richtig auch zu integrieren in ihrem Tempo, dann kommt, verstehe ich auch, wie bei allen, ein Punkt, wo man sagt, ah, lass mich in Ruhe mit deinem Rumänien. Aber mittlerweile zum Beispiel die älteste Tochter, sie lernt jetzt ihre 5. Sprache und hat gesagt, Mama, ist eigentlich ganz gut, dass ich Rumänisch kann. Ich kann ganz leicht Französisch, Spanisch, Englisch lernen. Das ist eigentlich ein Vorteil für mich. Und das sind so kleine Erfolge, sage ich mal, die zeigen, aha, das ist jetzt doch
richtig. Und wenn Sie im Verein rumänische Tanzgruppen anbieten, kommen da dann auch Junge?
Es kommen auch Junge. Nicht sehr viele, aber es kommen auch Junge, ja.
Welchen Stellenwert, weil Sie vorher vom Feiern sprachen, hat Tanz in der rumänischen Kultur? Ist das mehr als bei uns?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es gibt keine Party, auf der nicht getanzt wird. Oder man sieht es auch an den, es gibt mittlerweile einige rumänische Restaurants in der Gegend und die bieten alle Tanzpartys an am Wochenende und die sind überfüllt. Ja, natürlich.
Ihr Verein unterhält auch eine rumänische Schule in Karlsruhe. Was sind da die Leitlinien?
Mir war wichtig, aus persönlichen Gründen auch, dass die Kinder, die hier aufwachsen, Tradition, Kultur, Geschichte, ein bisschen auch Sprache, nicht ein bisschen, sondern ein bisschen mehr Sprache nicht vergessen. Alles, was mit Rumänien, so wie wir es, Ältere, kennen, darf nicht verloren gehen. Also wenn man hier ist und viel arbeitet und müde nach Hause kommt, dann hat man gar keine Zeit mehr, den Kindern zu erzählen, wer jetzt Karol der Erste war oder wer ist jetzt Präsident oder was gibt's Schönes zu sehen in der Bukowina oder die Donaudelta oder einfache Sachen wie die Schrift, ja. Dass es ein S gibt mit einem Komma drunter und es ist dann das SCH, das Deutsche, ja. Solche Sachen. Manche Eltern lassen das sausen und verstehe ich auch, die Zeit reicht nicht. Und das versuche ich. Ich habe zum Glück eine sehr involvierte Lehrerin gefunden, die in Rumänien selbst Grundschullehrerin war, 24 Jahre, und sehr froh ist, dabei zu sein. Und sie macht das mit ganz viel Liebe. Also die Kinder bekommen spielerisch Sachen über Rumänien beigebracht. Die merken gar nicht, dass sie nach Hause gehen und etwas mitnehmen. Also die Eltern erzählen immer eine Woche später, ah, der hat das und das gesungen oder hat das und das gesagt oder hat das und das und das, dann ist dann ein Gewinn. Ja? Wenn sie jede Woche was über Rumänien erfahren, bleibt es dann auch behalten. Ja? Ich bin eigentlich ein Fremder in diesem Land. Das soll auch so sein. Es ist nichts Falsches. Und habe meine Wurzeln woanders, was schön ist. Und ich kenne meine Wurzeln, darum geht's mir.
Aber man braucht ja auch eine Anbindung an hier. Passiert das parallel von selber auch? Also man hat ja, weil ich gerade dieses Wort parallel benutze, man hat ja hierzulande dann immer schnell Angst, dass Parallelgesellschaften entstehen, wenn sich jemand da rauszieht. Was ist da Ihr Verhältnis zu?
Ja, ich verpöne diese Parallelgesellschaften. Und durch die Vereinsveranstaltungen vor allem, versuche ich, und es klappt auch, die Vereinsarbeit, also das Rumänische, mit dem Deutschen zu verbinden. Also ich habe gar keine Veranstaltung, die sich nur an Rumänen richtet. Gerade vor 2 Wochen hatten wir ein Winterkonzert mit einer Dame, die aus Rumänien angereist ist. Die hat auch internationale Lieder gesungen, auch rumänische. Und ich richte mich immer an alle. Wir haben zum Beispiel jetzt am 15. Februar eine Märzchen-Aktion. Märzchen ist ein rumänisches Symbol. Das sind Glücksbringer mit einem rot-weißen Faden, die am 1. März verschenkt werden, und die verkünden den Frühling. Und die basteln wir zusammen mit einer Institution aus Stuttgart und mit dem Umweltamt und machen dann auf die Rückseite, gibt es dann eine ökologische Botschaft. Ja, wir versuchen dann den Rumänen zu sagen, benutzt kein Plastik oder sowas. Es gibt dann eine Botschaft. Und das ist etwas, das machen rumänische Kinder mit ausländischen Kindern, mit deutschen Kindern zusammen. Und das ist der Grundgedanke. Ich versuche nicht parallel zu bleiben, sondern einfach zu verbinden. Das ist mir sehr wichtig.
Frau Breda-Popescu, vielen Dank, dass Sie in der Sendung waren.
Ich danke Ihnen für die Einladung.
SWR 2 Tandem, am Mikrofon war Bernd Lechler, die Redaktion hatte Tomke Giedigkeit, die Musik hat Bettina Stender zusammengestellt und in der Technik saß Alex Kote. Schönen Abend.